Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns, heute wieder begrüßen zu können unsere lieben ZuhörerInnen bei Cobains Erben, der finalen Folge vor der Sommerpause, dem Staffelende, nicht dem Ende von Cobains Erben, aber dem Ende vor der Sommerpause.
Das stimmt.
Mit einem kranken Goofy,
ja, mit einem
vor dem Mikrofon.
Corona-kranken Goofy sogar.
Mit einem Corona-kranken Goofy.
Ihr habt ein bisschen Glück, weil ich habe gestern dem Jay gesagt, ey, lass es ausfallen lassen, das klappt nicht, das krieg ich nicht geschissen. Montag gibt es keine Cobains-Erben.
Genau, da wäre quasi, ich habe gefragt, ja, und was veröffentlichen wir dann Montag? Und dann hat der Kofi gesagt, ja, eine Meldung, dass nichts kommt.
Ja. Aber das wäre natürlich das erste Mal in 8 Jahren gewesen, wo wir gemeinsam podcasten, dass wir das gemacht hätten. Das ist normalerweise kam das bei uns niemals in die Tüte.
Ja. Ich meine, das Gute war bei Hossa Talk, dass wir immer, oder ist auch immer noch so, dass wir immer noch irgendein paar Live-Talks auf der hohen Kante haben,
das
die man
stimmt.
dann zur Not in so Situationen hat raushauen können.
Das hatten wir tatsächlich auch manchmal. Das stimmt.
Und das hatten wir auch, genau.
Das stimmt.
Und das gibt es bei Cobains Erben natürlich nicht.
Nein.
Von daher.
Das stimmt. Ja.
Wäre das jetzt die Situation geworden?
Ja. Da musst du liefern, aber dann ging es mir heute wieder ein bisschen besser. Also, wir waren ja als Hossa Talk auf Tour. Wir haben meine wunderschöne Abschiedstour gemacht. Hossa Talk, Goofy Abschiedstour. Die war wirklich stark. Da waren unglaublich starke Begegnungen dabei. Und es gab auch Momente, da haben uns ein bisschen die Worte gefehlt, weil sich Leute bei uns bedankt haben und manche haben sogar dabei ein bisschen geweint und das war ganz schön viel, wow. Das war echt eine krasse Tour.
Aber Hammer.
Ja, und da habe ich mir halt Corona mitgebracht von der Tour.
Ja,
da bin ich nach Hause gekommen.
Du hast ja nicht nur Fame und Ruhm und viele nette Menschen als Erinnerung mitgebracht, sondern auch noch einen Sack voller Viren.
Ja, genau. Irgendjemand hat sie mir mitgegeben auf meinen Weg. Ja. Ich weiß nicht wer. Es muss auch gar nicht unbedingt eine Hossertag-Hörerin gewesen sein oder so. Es können auch umstehende Passanten gewesen sein. Wir hatten da die ein oder andere Begegnung mit Menschen, die auch interessant waren, aber da hätte es durchaus auch passiert, was auch immer, I don't know, wo es immer passiert ist, aber ich habe es dann plötzlich doch irgendwie gemerkt. Ich habe gedacht, ich habe mich erkältet, weil es war ja so heiß, aber manchmal war es auch ganz schön kalt am Abend. Und ich gedacht, ja, shit, also naja, hast du dir mal was weggeholt. So fühlte sich das an. Aber dann zu Hause, erst hast du mich noch nach Hause gefahren, Jay, und wir saßen die ganze Zeit in einer engen Fahrgastzelle zusammen, aber dann haben wir uns getestet. Ich war positiv, du warst negativ.
Richtig. Und ich hatte es ja nun gerade im Frühjahr gehabt, von daher denke ich mir, dass das irgendwie, wobei ich jetzt auch gehört habe, dass es Leute mehrmals kriegen können.
Ja.
So, ich dachte immer, das geht dann zumindest mal eine Weile nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Aber ich bin anscheinend negativ, also von daher ist das ganz schön.
Ja, ich habe es zum ersten Mal. Ich habe zum ersten Mal Corona.
Ja, jetzt gehörst du auch endlich zum Club der Initiierten.
Ja, genau. Ich habe immer gedacht, mir fehlt da eine ganz wichtige Erfahrung. Aber zum Glück, um mal alle zu beruhigen, also bei mir ist es wie eine Grippe.
Ja.
Unangenehm, Fieber, Schmerzen, ja, aber nichts Schlimmes.
Ja, so war das bei mir auch. Ich meine, das ist nun mal, auch deswegen finde ich das jetzt gerade gar nicht so wild, diese Omikron-Variante, die ja nun jetzt seit einem halben Jahr umgeht, die ist echt nicht schlimm. Das ist dann tatsächlich eher wie eine Grippe und da muss man sich auch nicht so viel Sorgen machen. Bei der Alpha-Variante oder der ersten, da sah die Welt ja schon ganz anders aus. Also
okay,
von daher.
Aber man weiß immer nie, ob man nicht vielleicht doch zu den Leuten dazu gehört, wo es dann eben doch graviert wird. Das ist ja, jederzeit kann das ja der Fall sein. Also, und es gibt ja keine Kriterien, also die du für dich ins Feld führen kannst. Irgendwie, ob du jetzt ganz viel Sport gemacht hast vorher oder ob du mega fit bist oder so. Also es hat auch immer wieder wirklich sehr, sehr fitte Leute getroffen, sportliche Leute, die plötzlich total krank wurden oder sogar gestorben sind. Also von daher, Ist immer so ein bisschen so russisch Roulette, finde ich.
Ja. Ja, wobei man schon sagen kann, also die Mehrzahl der Menschen, die die Omikron-Variante kriegen, erleben das quasi wie eine Grippe. So wie, und es gibt ja auch Menschen, die eine Grippe ganz, ganz schrecklich doll kriegen.
Das stimmt,
also ich will es damit nicht runterspielen, ich will nur sagen, augenblicklich ist quasi die einfachste Zeit, Corona zu kriegen. Und von daher finde ich das jetzt auch nicht so dramatisch. Dann liegt man halt mal ein bisschen flach, ähnlich wie wenn man sonst so normal krank war. Das, wie gesagt, das war mit den anderen Varianten schon ganz anders. Da haben wir ja ganz andere Bilder im Fernsehen gesehen. Nur jetzt siehst du ja, augenblicklich sind die Zahlen mega hoch. Mhm. Aber die in den Hospitalen, also das kommt in der Regel nicht ins Hospital sozusagen.
Ja. Gut, okay, wir sind ja auch geimpft. Die Impfung trägt dazu bei, dass es mildere Verläufe gibt.
Genau.
Also, genau.
Ich muss mir gerade noch was holen.
Ja,
hol dir was. Sorry, ich habe vergessen, meinen Dampfer zu holen. Und die Leute können ja nicht ohne Darth Vader Cobains Erben hören.
Ja, nee, also. Die fragen sich schon die ganze Zeit, wo der Dampfer ist. Ja.
Was ist denn da los, Frank?
Nee, das geht ja nicht. Ja, also so ihr jetzt also zuhört, ich hänge so leicht kopfmäßig. Werdet ihr merken, diese Folge wird auch nicht so lange gehen wie andere Folgen. Wir werden heute nicht irgendwie 2 Stunden oder so reden. Wir reden eine. Haben wir uns vorgenommen. Und ich bin ein bisschen slow, so kopfmäßig. Ich glaube, ich wiederhole mich möglicherweise auch.
So, jetzt kann es losgehen.
Ja, ich habe einfach schon mal weiter losgegangen. Ich sag gerade zu den Leuten, dass es mir selber auch auffällt, dass ich mich selbst wiederhole. Ich bin ein bisschen redundant zurzeit. Es fällt mir manchmal plötzlich selber auf, dass ich das, was ich gerade sage, eigentlich eben gerade schon mal gesagt habe.
Du willst sagen, dass du öfters mal die Erfahrung machst, dass du das, was du gesagt hast, schon mal gesagt hast?
Ja, genau, Jay. Das, oder auch, man könnte auch sagen, dass ich das wiederhole letztlich. Also was ich sowieso schon.
Ja. Ja, ist immer interessant, wenn man die Dinge halt mehrmals sagt, die man gerade schon mal gesagt hat. Dann aber das Gute ist, dass die Leute das dann auch wirklich intensiv hören können und immer wieder über die gleichen Dinge nachdenken können. Wenn man das wiederholt, was man schon mal gesagt hat.
Ach so, ich wollte gerade fragen, warum die das dann können. Ja, wenn man das halt wiederholt, ne? Das stimmt. Das ist richtig. Ja, das stimmt.
Ah, ich sehe schon, das wird heute eine lustige Folge.
Ja, und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob wir mit 60 Minuten auskommen, wenn wir alles wiederholen, was wir gerade eben gesagt haben. Jetzt, wo du wieder da bist, der Dampfer. Also wir haben heute kein echtes Thema in dem Sinne. Haben wir uns nicht vorgenommen. Also ich habe gesagt, wir haben keins.
Wir wollen so ein bisschen Jahresrückblick machen, ne?
Ja, Jahresrückblick, genau.
Und ist ja immerhin die zweite Staffel Cobains Abend, die jetzt hier mit dieser Folge zu Ende geht. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also ich meine,
ich finde auch.
Für das uns gibt, also Cobains Erben gibt es jetzt sozusagen die zweite Staffel lang.
Ja,
das
ist schon warte cool. Mal, lass mich ganz kurz gucken, wann die erste online ging. Am 1. Oktober 2020, stell dir mal vor.
Ja.
Am 1. Oktober 2020 haben wir angefangen mit Cobains Erben.
Ja.
Und dies ist mittlerweile, ich schau mal ganz kurz, ich habe dann irgendwann nicht mehr mitgezählt, weil iTunes das doof findet, wenn man die nummeriert, die Folgen.
Echt?
Ja.
Findet iTunes
das müsste jetzt die Folge 39 sein, was wir gerade machen. Oder 38.
Bei Hossertalk schreiben wir das ja immer in den Titel rein.
Ja, genau. Bei Hossertalk haben wir das sozusagen etabliert, von Anfang an. Ja. Nochmal so und so, nochmal so und so. Und irgendwann in den letzten 1 bis 2 Jahren hat iTunes gesagt, ey Leute, hört mal auf in dem Scheiß. Also so an alle grundsätzlich.
Echt?
Ja. Aber das kannst du bei Hostertalk nicht machen, weil das gehört da quasi zum Design.
Ja, richtig.
Und ich habe das bei Cobains Erben am Anfang auch so übernommen, weil das ja doch irgendwie ein ähnlicher Look ist wie Hostertalk. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wir sind noch so dicht am Anfang. Die Folgen müssen nicht nummeriert sein, die können ja auch für sich alleine stehen, die bauen ja nicht aufeinander auf, in dem Sinne.
Jo, das stimmt.
Und deshalb machen wir das nicht mehr. Aber wir sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bei Folge 38 jetzt gerade, jetzt wo wir miteinander sprechen.
Meine Güte.
Das ist auch nicht wenig, Güte. Ne?
Nee, das ist echt
aber
wenig.
Aber weißt du, was ich gelesen habe? Wenn du sozusagen auf Reichweite schielst und wenn du möchtest, dass deine Produktion, deine die Dinger, die du halt raushaust, viele Leute erreichen oder so, dann soll man ab der Nummer 100 anfangen, ernsthaft sich darüber Gedanken zu machen, wie die Reichweite des eigenen Produktes wohl so ist.
Ah, ist das so, echt?
Ja.
Ab Nummer 100, das ist ja wirklich...
Hat irgendjemand mal so als stehende Regel erfunden, genau. So, ab dann wird es relevant, allmählich.
Ist ja krass.
Und da sind wir noch ein bisschen von entfernt, was ja. Kommerzerben angeht.
Ja, gut, mit Hossa sind wir da schon lange durch, aber...
Ja.
Aber 100 finde ich nun schon auch ein bisschen
100 ist hochgegriffen.
Ne? Ja. Echt hochgegriffen. Also.
Aber was schon stimmt ist, es baut sich langsam, es baut sich was auf, aber es baut sich langsam auf, ne? Kann man schon sagen. Es ist immer so Schritt für Schritt, erreicht man immer wieder nochmal andere Leute. Aha, nochmal andere Leute. Was macht ihr? Ach so. Ja, also im Moment sind wir, glaube ich, an dem, sorry, an dem Punkt, dass viele Leute schon mal wissen, dass es Cobains Erben gibt und was das ungefähr ist. Aber viel,
ja.
Aber die meisten Leute von denen, die das schon mal gehört haben, den Namen, haben noch nicht gefunden, dass sie da gerne mal reinhören möchten. Das
ja, schade eigentlich. Dabei haben wir so tolle Folgen gemacht und so schöne Gespräche geführt.
Ja, das finde ich auch.
Und, ja. Aber ich habe vorhin noch mal so die... die Titel durchgeguckt und da waren wirklich ja auch Sachen dabei, an die ich mich gar nicht mehr so richtig erinnert habe. Und dann dachte ich plötzlich, ach, das war ja ein schönes Gespräch, genau. Mhm. Das war auch in diesem Jahr quasi.
Ja, krass.
Also,
ja.
Also,
wir haben in diesem Jahr schon wirklich krasse Gespräche geführt, ne?
Ja, ich meine, wir sind ziemlich smooth eingestiegen, so mit Comics und Superhelden, wobei ich das beides ganz fantastische Gespräche fand.
Ich auch.
Mit dem Jörg als Comiczeichner, das fand ich schon sehr interessant. Ich fand auch überhaupt unsere Gäste sehr stark.
Ja.
Also da waren so wundervolle Sachen dabei.
Ja.
Und so grundsätzlich frage ich mich immer noch oder immer wieder, wie viele Menschen es so eigentlich gibt, die das Thema Kunst als das Thema Kunst interessiert. Ne? Also wenn wir jetzt ein reiner Comics-Podcast wären, und keine Ahnung, oder über das Marvel-Universe sinnieren würden. So, da hast du so eine bestimmte Truppe, eine bestimmte Gang, die interessiert dieses spezielle Thema.
Ja,
so, ne?
Ja, bestimmt.
Oder über eine bestimmte Serie, Star Wars oder was weiß ich. Ich weiß.
Genau,
ne?
Genau.
Da hast du dann sogar zum Teil eine große Gruppe von Leuten, die diese spezielle Kunstart interessiert.
Ja.
Aber allgemein das Thema Kunst ist so mein Gefühl, da steigen die Leute dann doch auch schneller, also gucken mal rein, aber es ist ihnen nicht speziell genug, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja.
Obwohl ich gerade das unsere Stärke finde, weil wir so unterschiedliche Gäste haben und dann aber auch, weil wir die Themen ja dann mal eher popkulturell, dann Kafka, dann was eher Meta-Ebenenmäßiges zum Thema Kunst, weil wir eben so eine Bandbreite abdecken.
Ja, genau.
Frage ich mich manchmal, ob das eigentlich klug ist.
Nein, gesagt. Also das kommt nämlich ganz drauf an. Genau, vollkommen richtig. Darüber habe ich auch viel nachgedacht. Es kommt drauf an, was du willst, ne? um die Frage zu beantworten, was klug ist und was nicht. Also wenn wir jetzt relativ schnell, relativ bekannt werden wollten, dann wäre das unklug, was wir machen.
Ja.
Weil das Internet halt einfach so vielfältig ist, dass man, wenn man sich breit aufstellt thematisch, eigentlich schon verloren hat.
Ja.
Weil die Konkurrenz dafür einfach riesig groß ist, ne? Und wenn du es also wissen willst, wenn du bekannter werden willst, musst du dich möglichst schmal inhaltlich aufstellen.
Genau.
Und dann möglicherweise vielleicht nur ein einziger Superheld oder keine Ahnung, oder also wirklich schmal, ne?
Ja.
Und dann hast du vielleicht eine Chance, wenn du dann halt noch klug und witzig und eloquent und der ganze Scheiß. Das sind wir, ja? Also,
ja, das sind wir.
Wir sind klug, wir sind witzig, wir sind eloquent.
Oder du musst berühmt sein.
Ja,
dann,
oder das, genau.
Das geht auch. Also
genau.
so ein Böhmermann oder so, ich glaube, der kann Telefonbücher vorlesen und die Leute hören sich
an. Oder du hast eine ganz große Plattform, die dich featuret, also die Zeit zum Beispiel. Wenn jetzt die Zeit sagen würde, das ist unser neuer Kulturpodcast oder so, da hätten wir auch viele Hörer.
Oder die Bravo.
Oder die Bravo. auch darüber habe ich schon öfter nachgedacht, warum das eigentlich nicht,
warum uns die Bravo eigentlich nicht featured.
Aber hier, ich war noch gar nicht ganz Ende mit meinem Gedankengang, weil Corona mich daran gehindert hat. Ich finde das in anderer Hinsicht klug, was wir machen, weil wir erreichen vielleicht eine kleinere Zahl von HörerInnen. Aber die Leute, die uns hören, die wollen genau den Shit.
Ja.
Und das finde ich wiederum ganz cool. Also es gibt eine Gruppe von Leuten, die sagt, ich hätte es gerne ein bisschen breiter, bitte. Und auch gerne von euch, bitte.
Hm.
Und das ist schon cool, finde ich. Weil was mir echt aufgefallen ist in der letzten Staffel, also das bedeutet jetzt vom letzten September, wo wir mit Jörg begonnen haben, bis zuletzt, wo wir mit Lilly gesprochen haben und jetzt hier der Abschluss. Das ist so die zweite Staffel Kubenzerben. Und darüber habe ich nachgedacht und ich habe gedacht, was wir eigentlich machen, ist, wir bauen eine Community.
Ja.
Auch mit Kubenzerben. Unsere Community wurde bisher stark über Hossa Talk aufgebaut. Das ist fast von alleine passiert, könnte man sagen.
Ja.
Um Kubenz Erben sammeln sich jetzt aber einige Leute aus der Crowd, die sich besonders für das Thema Kunst und so interessieren. Manche sagen sogar, ich interessiere mich gerade viel mehr für Kunst als für Religion oder so.
Ja.
Und diese Leute freuen sich ja über die Dinge, die wir so machen. Einige von denen sind stellenweise ja auch schon bei uns zu Gast gewesen. Und was sich da auch herausstellt, ist echt eine gemeinschaftliche Gruppe von Leuten, die an ähnlichen Themen interessiert sind, sagen wir mal so.
Ja.
Das finde ich
ja
ganz cool. Und ja, was ich finde halt, wir bauen in der Hinsicht also nicht so stark an unserer Quantität, aber schon an der Qualität der Verbindung.
Ja, das ist echt schön.
Das scheint mir ganz klug zu sein auch. Also jetzt mal abgesehen von, dass es auch menschlich irgendwie schön und ratsam ist, aber es ist ja auch eine solide Sache. Also man.
Ja. Und wie würdest du das sehen? So mein Gefühl war, dass am Anfang noch mehr Leute quasi mal rüber geguckt haben von Hossa Talk hier zu Kubenz Erben. Was machen die denn da und so? Mhm. Auch jetzt in der letzten Zeit kommentieren die Leute weniger. So,
ja.
Ist mir aufgefallen. Was ja völlig ist bei Hossa Talk übrigens auch so. Da gibt es auch immer mal Momente, Folgen, wo ganz viel kommentiert wird und dann wieder fast gar nicht oder sogar nur ganz wenige.
Ja. Zuletzt muss ich kurz erwähnen, hat der Clemens einen sehr langen, sehr, sehr klugen Kommentar geschrieben, auf den ich noch keine Gelegenheit hatte zu antworten, weil er hat es gemacht, als wir auf der Hossa Talk Tour gewesen sind.
Ah, zu welcher Folge denn?
Das war zu Clemens. Was war das nochmal? War das zu der Folge mit Lilly oder war das?
Mit Lilly? Ich glaube da, also als ich heute.
Nee, weißt du was? Das war hatte, Kunst da mit Message. Wie viel heile Welt darf sein?
Ah ja, genau, das könnte sein. Heute hatte ich nämlich geschaut und bei Lilly, da gab es da nichts Neues.
Ja, das war, glaube ich, Kunst mit Message. Wie viel heile Welt darf sein? Und da hatte Clemens echt was Kluges geschrieben. Ein paar, auch keine Kritik an uns, aber so ein paar Ideen in eine andere Richtung.
Ja.
Aber dafür war ich jetzt noch zu krank, um mich darum zu kümmern oder da mal zu antworten. Aber das stimmt.
Ah ja, ist,
hin und
ja, ist richtig langer.
Hin und wieder.
Langer
hin und wieder. Cool. Unser Forum ist auf Kubenz Erben nicht sehr streitsam, sagen wir mal so, ne?
Ja.
Und es ist, glaube ich, auch möglicherweise nicht ein Thema für die Leute, die sagen, boah, endlich kann ich hier mal was sagen, was ich noch nirgendwo anders sagen wollte. Konnte, weil ich dann gedisst werde oder so. Das ist ja so das Hostatalk-Phänomen.
Ja.
Endlich sagt mal jemand, was ich denke und ich darf endlich mal sagen, was ich denke und Leute hören mir zu. Das ist ja ein ganz starkes Bedürfnis der Hostatalk-HörerInnen. Und bei Kubenz Erben ist es mehr so, vielleicht eher, oh, endlich darf ich mal über Kunst reden und
genau.
Und die anderen hören tatsächlich zu und gehen nicht sofort zum nächsten Thema über oder so.
Ja, ich meine, das Schöne unseres Podcasts ist ja, finde ich, dass wir das Thema Kunst grundsätzlich würdigen.
Mhm.
Also nicht nur im Sinne von, ich mag gerne High Art oder ich mag gerne Unterhaltungskunst, sondern grundsätzlich, also nicht nur im Sinne von dem, was einem gefällt, sondern grundsätzlich zur Frage, was ist Kunst, was kann Kunst, was könnte Kunst noch können und was denken unterschiedliche Künstler über ihre eigene Kunst und überhaupt zum Thema Kunst. Und ich finde, das ist schon eigentlich ehrlich gesagt, also nicht, dass wir da die Einzigen wären, die sowas machen, wahrscheinlich nicht, aber zumindest stelle ich mir so vor, dass das auch nicht so oft passiert. Weil wie gesagt, wenn du wenn du übers Marvel Universe sprichst, dann klar, dann sprichst du über die, über das, was dort in dieser Kunstform passiert, aber das ist ein ganz anderer Approach, mhm, sozusagen. Mhm. Ne?
Das stimmt. Ja, das stimmt. Und ein bisschen ist da dann ja auch immer unsere Nähe zur Spiritualität, wenn wir über Kunst reden. Genau. Weil das ja irgendwie der Bereich ist, der uns besonders interessiert. Und ich habe den Eindruck, dass im Kunstkontext, so wie ich das bisher wahrnehme, zwar grundsätzlich alle wissen und davon ausgehen, dass das eine Rolle spielt. Es gibt aber wenig Leute, die dafür eine Sprache haben, ist mein Eindruck.
Ja.
Also ja, auch unter den ganz normalen KünstlerInnen, so, ne?
Ja.
Alle sagen, ja, und das ist, tut mir auch ganz gut und die Erfahrung und ich lasse es mit mir an mir geschehen und so weiter und so fort. Aber ich habe bisher wenig darüber gehört oder das gehört, dass Leute darauf mal ganz bewusst Bezug genommen haben und gesagt haben, was passiert da eigentlich? Warum ist das wichtig? Ja. Warum geht es nicht ohne? Das, was dann am schnellsten kommt, sind irgendwelche Gefühle oder irgendwelche gesellschaftlichen Aspekte. Das ist ja auch vollkommen richtig, aber ich glaube, wir sind da noch ein bisschen weitergehend interessiert, schätze ich mal. Ohne dann sofort theologisieren zu wollen. Das wäre nämlich auch ein bisschen, das ginge natürlich, aber das wäre irgendwie dann auch schade, wenn man dann in theologische Fachsprache abgleiten würde.
Ja, ich meine, klar, wir könnten, und das hätte sich natürlich auch angeboten, sozusagen von Hossa Talk kommt, eine Art Kunst- und Theologie-Podcast zu machen. Mhm. Also wirklich ganz explizit die Kunst im christlichen, kirchlichen, religiösen Raum. So. Und ich meine, das streifen wir ja immer wieder.
Ja.
Aber das wäre uns dann doch zu sehr eine Engführung. Wahrscheinlich wäre es klug gewesen, weil sozusagen das Hossa Talk Publikum dann noch mehr interessiert hätte.
Ja, das stimmt.
Und wir noch ein paar mehr Leute hätten mitnehmen
also,
können.
Also ja, genau, das wäre echt eine Möglichkeit gewesen.
Ja.
Es ist auch ein Thema, was mich persönlich interessiert, auch weil ich jetzt im Zuge meiner Gemeinde, wusste ich das damals schon? Weiß ich gar nicht mehr.
Nee.
Das war irgendwie neu alles, oder?
Ich glaube, als wir damit gestartet haben, mit dem Kobenz Erben Podcast, obwohl doch, da war deine Gemeinde schon.
Doch, die war schon da, ja, aber es war, genau, stand noch nicht da, im Raum, dass ich mich da irgendwie künstlerisch orientieren würde.
Da warst du noch nicht der Botschafter für die Kunst.
Genau, das geworden. Das hat sich dann erst daraus entwickelt. Aber insofern interessiert mich das Thema natürlich an und für sich schon, weil ich das nicht so leicht finde. Und weil es interessant wäre, darüber so Theologie zu entwickeln, wie wir das bei Hossa Talk gemacht haben. So, also aus dem Gespräch heraus. Das wäre schon gewesen. Aber was mich halt an Kobenz Erben eigentlich mehr interessiert hat, jedenfalls damals zu dem Zeitpunkt, war, ob es nicht möglich ist, diese Blase mal zu überschreiten, andere Leute zu erreichen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist sehr viel schwerer, als ich mir das vorgestellt habe.
Ja.
Muss ich echt sagen. Ja. Also, es liegt auch an euch, liebe HörerInnen. An euch liegt es schon auch. Das muss ich mal ganz kurz sagen, weil wir haben zum Beispiel mit dem Thomas Fenker gesprochen, der wirklich ein ziemlich toller Gesprächsgast war. Weil witzig war und eloquent und dem konnte man richtig gut zuhören. Erstens. Zweitens ist er eigentlich in der Popkultur, in der deutschen Popkultur, eine echt spannende Größe.
Ja.
Den kennen jetzt nicht viele, okay, alles klar. Aber der hat deutsche Popkultur mitgeprägt in den letzten Jahren. Deutlich.
Ja.
Und tut es irgendwie immer noch. Es ist halt alles so ein bisschen, nicht gerade Mainstream, so. Aber es ist ein total spannender Typ, ne? Und da kannst du aber schon an den Klickzahlen ziemlich deutlich erkennen, dass ihr, liebe HörerInnen, sagt, ja gut, interessiert mich jetzt gar nicht so.
Ja,
Macht doch nochmal was mit Sarah Brendel.
Ja, genau.
Was ja auch ein super, super geiles Gespräch war.
Ja, definitiv.
Aber klar, es ist echt dann mehr Catering mehr für euch, die ihr bisher unsere Haupthörergruppe seid. Ihr, die ihr irgendwie immer noch angedockt seid an das christliche Umfeld. Ihr reagiert darauf natürlich stärker, auf Gäste wie die Sarah oder Lilly oder Sarita. Oder so.
Ja.
Aber wenn wir mal jemanden um die Ecke bringen, wie den Thomas und so, da merkt man dann halt schon, da fremdelt es noch stark zwischen den Welten.
Na, ich meine, gut, du, also jetzt mal ganz platt gesagt, du hast ja nur eine gewisse Lebenszeit.
Ja,
und
stimmt.
In der Regel haben die Leute ja nicht nur einen Podcast, den sie hören und den sie dann quasi immer hören, sondern wählen aus. So mache ich das ja zum Beispiel auch.
Das stimmt.
Und dann taucht da halt ein Name auf, den du noch nie gehört hast und denkst, ja, das und die Überschrift, keine Ahnung, springt dir nicht sofort ins Auge und du denkst, ja, gut, kann ich auch mal auslassen.
Obwohl die Überschrift so provokant von mir gewählt war, dass der Thomas wohl kurz gezögert hat, ob er die Folge wirklich teilen möchte.
Wirklich?
Er hat dazu so einen Satz geschrieben, na, was er da im Schwang wo anscheinend mal wieder rausgehauen hat, aber gut, jetzt ist es halt so und dann bitteschön, hier ist die Folge von Cobains Erben. Ne? Also, die war auch wieder bewusst scharf formuliert, weil ist ja klar.
Jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie die eigentlich hieß. Das weiß
die heißt,
schon gar
erst
nicht
kommt die Lust, dann die Wirtschaftlichkeit.
Ah, ja.
Weil ich fand das
eigentlich
für Leute, die sich für Kunst begeistern, aber auch für eigene Kunst machen, die aber ja immer auch mit der Frage konfrontiert sind, kann ich mir das überhaupt leisten? Immer. Du bist immer damit konfrontiert, grundsätzlich, wenn du ein bisschen auch wirtschaftlich arbeiten willst, dann ist das, finde ich, die Frage. Und er war da halt so einfach so fucking mutig, zu sagen, bei uns ist es vor allen Dingen erstmal wichtig, dass wir da Bock drauf haben. Und das, nachdem er schon echt große Sachen angeschoben hat, das fand ich sehr bemerkenswert, muss ich sagen.
Ja, ganz genau, das fand ich auch.
Also mich hätte das getriggert. I'm just saying.
Ja, aber gut, ich meine, letzten Endes ist es so. Ich meine,
ja, klar. Ich verstehe das auch.
Wir hatten mit Hossa Talk das Riesenglück, dass wir mit einer oder eigentlich die ersten waren, die das im deutschsprachigen Raum in dieser Art und Weise gemacht haben und dazu sozusagen Leute einer Blase angesprochen haben, denen wir quasi aus der Seele sprachen und sich das dann damit relativ schnell bekannt wurde und wir in dieser Szenerie ja auch noch Namen hatten. Ne? Also du als ehemaliger Jugendevangelist, ich als christlicher Popmusiker sozusagen. Und das hat alles dazu geführt, dass wir da gleich ein ziemlich großes Publikum hatten und das dann sozusagen sich so Schneeballeffektmäßig immer weiterging. Und das kann man nicht auf jedes Thema übertragen.
Nee, das stimmt.
Ist aber
das
so.
Also, schon vollkommen recht.
Und Kunst, ich meine, das hatten wir ja nun auch schon bei Hossa Talk gesehen, dass immer, wenn wir Künstler da hatten, die Klickzahlen auch in die Knie gingen. Also.
Ja, genau.
Von daher, und das war ja dann auch der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, die Hossa Talk-Hörer interessiert es nicht, also machen wir einen Podcast für die, die es interessiert.
Genau.
Und da sind wir. Also, da sind wir mit Cobains Erben.
Ja, und das ist auch cool, weil wir haben, wie du schon gesagt hast, echt starke Gespräche geführt. Was war denn für dich, waren denn für dich so Highlights eigentlich?
Also, als ich vorhin jetzt nochmal ein bisschen hier über die Liste geschaut habe, also ein für mich ganz großes Highlight war tatsächlich unser Gespräch über das Buch S von Stephen King.
Oh ja.
Das hat mir so einen Spaß gemacht und ich fand, das war auch so eine dynamische Folge, weil wir beide irgendwie echt begeistert von dem Buch waren. Ja. Also ich ja eh seit, keine Ahnung, 25 Jahren und du hattest es dann gerade gelesen und so weiter. Und ich fand das so schön, weil wir da so viele Dinge auch rausgeholt haben, die einfach einen riesen Mehrwert sind. Man denkt ja bei so einem Buch, okay, das ist ein Horrorroman und denkt, ja, okay, was soll da kommen? Aber gerade bei diesem Roman kommt halt echt richtig viel, weil da einfach wirklich viel, viel drin steckt. Und von daher, und da es mich eh immer natürlich begeistert, über Dinge zu reden, die mich begeistern.
Ja.
und ich mich gefreut habe, endlich mal der Welt was über mein Lieblingsbuch erzählen zu können.
Ja.
Und von daher war das auf jeden Fall eine der Gespräche, die mich jetzt in dieser Staffel sehr begeistert haben.
Ich war sehr stolz auf das Gespräch mit Anna Försterling, muss ich sagen.
Ja.
Die Fotografin, die Aktfotografin.
Genau.
Ich habe vorhin von der Blase gesprochen. Es war nach Mark und Jackie das zweite Mal, dass wir Leute so ganz fernab unseres Milieus sozusagen mal da gehabt haben. Die beiden anderen, Mark und Jackie, sind auch Fotografen. Und Anna ist aber wirklich auch, also die sind alle drei hervorragend. Aber Anna hat es schon in den letzten Jahren geschafft, sich zunehmend einen Namen zu machen in der Fotografenszene. Ja. Und taucht immer wieder auch mal bei wirklich namhaften Sachen auf. Und dass sie sich dazu bereit erklärt hat, fand ich einfach total stark. Das war für mich ein totales Highlight. Ich habe mich einfach mal getraut, sie zu fragen. Ich habe mich als Fan geoutet, ne? Was ich nämlich bin. Ich bewundere ihre Fotografie schon lange. Und es war auch so schön, ich fand das Gespräch mit Anna so toll, weil wir haben über Kunst und wir haben über das Leben und wir haben irgendwie auch über Spiritualität gesprochen, ohne dass das eigentlich einen religiösen Touch gehabt hat, weil es kein religiöses Gespräch gewesen ist, sondern es war einfach ein Gespräch über das Menschsein. Und ich fand das für mich ein mega starkes Erlebnis, dass das geht, mit Leuten, die man aus der Ferne kennt, ein bisschen mag, dass man mit denen über Kunst redet und dann über echt wichtige Dinge spricht. Und nicht nur so bla bla und welches Licht und keine Ahnung, welche Einstellung nimmst du da und ist es den Frauen peinlich, nackt im Wald zu stehen oder all diese. Das spielte auch vielleicht ein bisschen eine Rolle, aber es war einfach ein total geiles, echt geiler Austausch über das, was einem wichtig ist. So. Das fand ich toll. Ja. Also habe ich eine sehr gute Erinnerung.
Ja, genau. Das fand ich auch total schön, vor allen Dingen, weil sie ja wirklich auch so ganz besondere Bilder schießt.
Ja.
Also das ging mir ja so, dass ich irgendwie, als ich so über ihre Fotografien schaute, dann irgendwie echt dachte, boah, das sind nicht einfach nur Fotos. Also das Spannende bei Fotografie finde ich ja immer, du denkst, ja, da hält jemand halt eine Kamera auf ein Motiv und drückt auf einen Auslöser. Ja, und eigentlich, ich meine, was soll dabei rauskommen, außer das, was er da fotografiert?
Ja, genau.
Aber es ist ja eben tatsächlich, gut, und das ist jetzt echt die super naive Nicht-Fotografen-Aussage sozusagen, aber es ist ja einfach wirklich schon so unterschiedlich, was dann da Menschen mit ihren Fotos machen, ne? Und was die dann an Stimmung transportieren und an Gefühl und so. Und das war bei ihr, fand ich, eben so besonders und so stark. Also nicht nur, weil sie besondere Motive gewählt hat, sondern eben dann tatsächlich eben mit Licht und mit der Perspektive und einfach auch mit dem richtigen Moment, in dem du dann abdrückst. Genau. Das ist ja sozusagen dann eben tatsächlich noch die Kunst, nicht 100 Bilder zu machen, sondern das richtige Bild zu machen, sozusagen. Und das fand ich, also das finde ich bei ihr schon auch sehr bemerkenswert. Ja. Also das ging mir dann so auf.
Ja,
ne?
Ja, das hat Spaß gemacht und es war auch irgendwie cool. Du hast ja von Anfang an gesagt bei dem Gespräch, hey, ich kenne mich gar nicht so richtig mit Fotografie aus und so, aber du hattest ja trotzdem irgendwie einen totalen Zugang zu den Bildern und das war gerade toll, dass wir nicht so einen Fotografen-Talk gemacht haben, sondern dass wir über Bilder und über das, was mit uns das macht, gesprochen haben.
Ja, ganz genau.
Man könnte ja sagen, wir sammeln gerade für euch, die ihr uns zuhört, gerade die Folgen, die ihr in der Sommerpause nachhören könnt, wenn ihr sie verpasst habt oder wenn ihr so doll Sehnsucht nach uns habt, dass wir euch gar nicht mehr anders helfen können. Also das sind auf jeden Fall Folgen, die sich lohnen. Und da muss ich mal einen ganz kurzen technischen Hinweis geben. Es gibt ein Problem, das ich nicht lösen kann. Der Micha Kunze, mit dem wir ja schon öfter gesprochen haben. Micha, vielleicht hörst du uns gerade zu. Micha hat mich schon öfter mal darauf hingewiesen, dass nicht alle Folgen bei Spotify und bei iTunes angezeigt werden, sondern nur bis zur Folge, keine Ahnung, 11 oder so.
Ja.
Und hat gefragt, warum das so ist. Das Dumme ist seine Folge, das Gespräch mit Micha, die gehört dazu. Die wird nicht gelistet. Die erscheint auf unserer Webseite ganz normal. Und ich denke, dass die auch in jedem Podcatcher ganz normal erscheint. Aber bei zum Beispiel Spotify und iTunes tauchen die ältesten Folgen von uns nicht auf. Und ich weiß leider nicht, woran das liegt. Ich habe schon versucht, das zu ändern.
Das ist echt blöd.
Also wenn es eine Folge gibt, die ihr mal gerne hören wollt von uns und ihr findet die da auf diesen bekannten Portalen nicht, geht auf unsere Webseite, cobainserben.de.
Genau.
Da findet ihr alle.
Und weil ich es auch gerade sehe, wenn ihr die Folge hören wollt, über die wir gerade gesprochen haben mit der Anna Försterling, weil ihr Name nicht im Titel auftaucht, die Folge heißt Auf der Suche nach der Seele. Ja. Da sprechen wir mit ihr über ihre Fotos und so. Das ist nur, dass ihr die zuordnen könnt.
Genau.
Über die wir gerade gesprochen haben. Ja, was ich natürlich auch total noch super fand, war das Gespräch mit Marco Michalczyk und Johannes Falk.
Das stimmt.
Wo wir letzten Herbst quasi endlich mal wieder rausgegangen sind. Jetzt die ganze Zeit immer nur digital kommuniziert und dann sind wir da nach Heidelberg gefahren und das war total schön. Ich meine, es ist immer schön, Menschen zu treffen, die man kennt und dann bei denen zu sein, also beim Joe im Studio und nett Wein zu trinken und dann so ein tiefes Gespräch über Künstlerseelen, würde ich sagen, haben wir da ja gesprochen irgendwie und wie das so ist und so. Und das fand ich, der Johannes hat ja dann am Ende gesagt, dass das irgendwie wie eine Therapiesitzung war.
Ja, hat er gesagt. Ja, genau.
Das fand ich auch total schön. Und es war einfach eine wirklich ganz, 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 ganz tolle Begegnung. Mhm. Und für die Cross-Hörer, die sich vielleicht fragen, ob wir damals schon wussten, dass der Marco der Nachfolger von Gofi wird. Nein, das wussten wir zur Zeit dieses Gespräches noch nicht. Es hat aber sicherlich dazu beigetragen, dass als wir dann über Marco sprachen, wir wussten, oh, ja, okay, das wäre schon sehr interessant. Nur mal so als kleiner Neben-Fun-Fact.
Stimmt, hast recht.
Wenn ihr euch das fragt, dass Marco der Nachfolger wird, ist erst in diesem Jahr die Entscheidung gefallen.
Genau. Ja. Krass, ne?
Aber ich entsinne mich, dass du quasi, war das nicht so auf der Rückfahrt? Ich meine, da hast du gesagt, sag mal, wie wäre denn Marco als
ich
Nachfolger?
Ich meine, dass wir bei dir am Tisch gesessen hätten und Wein getrunken hätten. Und ich weiß aber nicht mal, bei welcher Gelegenheit das war. Ich glaube, es war in den Herbstferien. Es muss ungefähr der Zeitraum gewesen sein. Oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber es muss auch ungefähr dieser Zeitraum gewesen sein. Es muss im Oktober gewesen sein. Mhm. Und dann stand alles noch ein bisschen unangenehm im Raum, so Hossertalk-mäßig, dass ich gehe und du dich um die Nachfolge kümmern musst und so. Und ich wollte mich einerseits nicht so richtig einmischen und es auch nicht ansprechen, aber dann hast du irgendwann so dich geräuspert und hast gesagt, ja, Gofi, und wen hättest du denn noch so? Und dann habe ich gesagt, den Marco könnte ich mir schon gut vorstellen.
Ja. Aber ich meine tatsächlich, das war, also als wir das Gespräch mit den beiden geführt haben, war das noch nicht im Raum, sozusagen. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, das Gespräch hat seinen Teil dazu beigetragen.
Das kann echt sein. Ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern, ja.
Ja,
das kann echt sein.
Das dann, aber ist auch nicht so wichtig. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen.
Genau, wo man gerade so plaudert. Ja.
Genau, wo solche Dinge so passiert sind. Genau, ja, das fand ich auf jeden Fall, war auch ein wirklich tolles Gespräch.
Das war cool.
Mit den
beiden.
Ja,
vor allen Dingen, weil es auch, weißt du was mir an Cobains Erben auffällt, ist, ich habe das eben schon angedeutet und das war da eigentlich auch der Fall. Okay, wir reden über Kunst und wir reden über Künstlerinnen und Künstler. Aber ganz viel reden wir dann eben auch und vor allem über das Leben, finde ich.
Ja.
Und das war da auch so. Klar haben wir über Künstler und die Angst vor dem Versagen geredet, aber wir haben vor allen Dingen über die Angst vor dem Versagen geredet, ne?
Ja.
Und wie das ist, sich auf ein Wagnis einzulassen und nicht zu wissen, ob das hinhaut. Und wie man damit umgeht, wenn es nicht hinhaut und was es mit einem macht und so.
Genau.
Das denke ich oft bei den Cobains Erbengesprächen, dass es einfach wirklich spannende Gespräche über das Leben sind.
Ja.
Zum Beispiel auch mit Lilly jetzt zuletzt, mit Sarita natürlich auch, aber mit Lilly ist es ganz frisch. Ihre Herangehensweise an die Kunst war ja eigentlich gar nicht, dass sie gesagt hat, so, ich will jetzt mal Kunst machen, was mache ich denn mal? Sondern eigentlich hat sie nach einem Ausdruck gesucht für ein anderes Thema, was sie interessiert hat, nämlich, was ist meine Identität? Was ist meine Identität als Russlanddeutsche? Was ist eigentlich mit meiner Community los, dass die über gewisse Dinge nicht reden kann, dafür keine Sprache hat? Was für eine Art von Sprache, was für Ausdrucksformen könnte es denn da geben? So ist sie ja zum Künstlerischen gekommen. Und genau. Das ganze Gespräch war gar nicht so ein Artifati-Gedöns, sondern das ging, da geht es halt um, ich finde, ums Eingemachte eigentlich. Also um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Das gefällt mir so an diesem Podcast.
Ja, das gefällt mir auch gut, weil es, wie gesagt, ich meine, unsere Idee von Kunst ist ja eben, dass Kunst, du sagst das ja immer so schön, A, eine Beschäftigung mit der Welt, mit ästhetischen Mitteln ist, zum einen, und zum anderen, dass sich über Kunst eben Dinge ausdrücken lässt, die sich mit Worten nur ganz schwer ausdrücken lassen. Oder die sozusagen in einem wissenschaftlichen Vortrag so gut wie nicht ausdrückbar sind, weil du sozusagen nicht auf diese Ebene kommst, die du mit Kunst ansprichst oder auf der du mit Kunst kommunizierst, weil das eben nicht nur rational ist, sondern und auch nicht nur emotional, sondern irgendwie was dazwischen, also zwischen diesen beiden Ebenen. Wahrscheinlich am ehesten sowas trifft, was man früher mit Mythen ausgedrückt hat oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genau. So ja, und das finde ich irgendwie, dass ich glaube, deswegen interessiert es mich auch, weil du quasi dich mit dem Leben beschäftigst und eben auf eine Art und Weise, die du ansonsten kaum eingefangen kriegst.
Ja.
So.
Ja, genau.
Und kommuniziert kriegst.
Ich glaube, ja genau, das ist wahrscheinlich jetzt C.G. Jung, aber ich habe den nie gelesen. Aber ich glaube, diese Nähe von Mythen und von Träumen und von auch religiösen Gedanken und diesem Rätseln über das Leben, was wohl der Sinn des Lebens ist, wo wir herkommen, wo wir stehen und so weiter. Dieser Bildraum, der so gar nicht so wissenschaftlich präzise, scharf ist, ne? Sondern der mehr so wabert und über den man so fürchterlich viel reden und interpretieren kann und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Raum. So. Und ich glaube, also ganz viele Leute sagen ja, ich habe mit Kunst nichts zu tun und so, ich mache da ja nichts und ich habe, aber alle Leute träumen zum Beispiel. Und ich würde sagen, das ist ein erster, ganz wichtiger Ausdruck davon, dass ein Mensch, jeder Mensch kreativ ist.
Mhm.
Träume sind ja was wahnsinnig Kreatives eigentlich. Was cool. Man dafür verrückte Sachen.
Ja.
Habe ich dir erzählt, dass ich neulich lauter schwarze Babys auf dem Arm gehabt habe? Ja.
Ja, genau.
Ich hatte lauter schwarze Babys.
Das hast du mir erzählt.
Es war voll süß.
Im Bus, ne?
Ja, im Bus, genau. Ich saß im Bus und musste ständig mich um irgendwelche schwarzen Babys kümmern.
Ja.
Ja.
Solange du dich plötzlich Johannes Hartl auf dem Arm hattest, weil du von dem ja auch ständig träumst.
Na, ständig. Ich habe einmal von ihm geträumt. Oder zweimal. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber einmal, das stimmt. Ja, da hatte er, genau. Da, Johannes Hartl, das stimmt. Ja, aber Träume sind quasi so ein Zeichen von eigener Kreativität. Selbst.
Ja, ist ein cooler Gedanke, auf den bin ich ehrlich gesagt selber noch nie gekommen. Also stimmt schon, wenn man sich fragt, ist man kreativ oder nicht, könnte man sagen, träumst du?
Genau. Und die Antwort ist, manchmal, ich vergesse das nur ganz schnell wieder. Ja, stimmt, genau. Ich auch.
Schade. Aber dann ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Also,
ja, genau. Ja. Und wenn man sich dann mal angewöhnen würde, sich Bilder oder Songs wie Träume anzuschauen, ne? Das wäre, oder Gedichte. Ich glaube, manche Gedichte würden einem sofort viel schneller einleuchten, wenn man einfach mal sagen würde, ja, das könnte ja auch ein Traum sein. Und da macht man sich über all die Dinge, die doch in Wirklichkeit überhaupt gar nicht gehen und so, macht man sich da nicht mehr so viel Kopfzerbrechen, weil im Traum ist es ja auch so.
Ja, stimmt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Genau. Also die beiden Gespräche mit Sarita und mit Lilly fand ich auch sehr inspirierend.
Total. Ja, Sarita hat riesig Spaß gemacht, ja.
Ja, das weil es natürlich einfach auch tolle Künstler sind, die wirklich was, die auch nicht nur Kunst machen, sondern sich tatsächlich auch, also Sarita noch mehr als Lilly, damit beschäftigen, dass sie Künstler sind, sozusagen.
Stimmt.
Ne? Und damit das auch irgendwie leben, sozusagen. Ne? Lilly vielleicht noch ein bisschen mehr unterbewusst, sozusagen dann eben durch ihre Kunst beschäftigt sie sich mit dem, was sie ausmacht und so weiter. Aber Sarita doch auch sehr dezidiert, also dass sie wirklich sagen kann, warum und was sie da tut und was das bedeutet, ein Künstler zu sein für sie und so. Also das fand ich schon auch wirklich stark, wirklich, wirklich toll. Ja, genau. Ja. Wobei ich ja zugeben muss, ich mag tatsächlich auch unsere Duos immer sehr gerne, weil da halt keiner irgendwie blöd reinquatscht. Nein. Nee, aber daran merkt man, also ich mag tatsächlich, wenn wir miteinander über Kunst reden, geraten wir mehr ins Fachsimpeln.
Ja, stimmt.
Sozusagen, ne? Wenn wir Gäste da haben, sprechen wir über deren Geschichte und über deren Kunst und dann gucken wir uns das an, das ist super spannend und so weiter. Aber daran merkt man, ich bin halt doch immer, ich habe halt einen Hang so zum Theoretischen oder wie wir es auch am Anfang mal gesagt haben, immer so zur Frage, ja und was steht denn jetzt dahinter, sozusagen. Ja. So, ne? Und das kommt halt mehr in unseren Duos vor, deswegen mag ich die aber auch sehr gerne.
Das stimmt. Ich mag das auch gerne. Ich mag auch dieses ganze darüber nachdenken, was ist eigentlich Kunst und was macht Kunst aus und so weiter. Das mag ich schon auch gerne. Aber Kritisier hatte schon auch recht. Es war auch, also unsere Kafka-Folge war schon auch, das war super. Einfach mal zu lesen, zu interpretieren. Ja. Sowas kann man echt nochmal wiederholen, denke ich. Ne? Das war auch echt gut.
Ja, unbedingt.
Was den Ausblick angeht, wir hören ja gleich auf mit unserem Talk, wir sind ja gleich fertig, aber was den Ausblick angeht, kann ich ja mal schon mal ankündigen, dass ich, wir hatten ja die Sarah Brendel bei uns zu Gast und das war ja auch ein wirklich hervorragendes Gespräch mit ihr, das sich absolut lohnt, nochmal sich das anzuhören, wenn man es noch nicht getan hat.
Ja, Bombe. Wirklich Bombe. Und, was für ein toller Mensch. Genau. Was für ein toller Mensch.
Also. Und ich habe inzwischen mit ihrem Vater Tino geredet, der ein echt, echt hervorragender Zeichner und Maler ist. Hervorragender Zeichner und Maler. Und ich möchte unbedingt mit ihm über seine Kunst sprechen.
Ach, super.
Und er hat auch Lust, das zu machen. Entschuldigung. Der hat eine total bewegte Geschichte, ich will noch nicht zu viel verraten, aber der war mehrfach durch die Hochbegabtenförderung an der Kunstschule in Hamburg, aber hat die dann halt immer wieder geschmissen.
Echt?
Und hat mit echt großen Leuten auch zusammen studiert, aber keine Ausbildung gemacht, weil das nicht hingehauen hat. Und der zeichnet und malt seit seiner frühen Jugend, mittlerweile ist er, glaube ich, in seinen 70ern, merkt man ihm aber gar nicht so an. Das ist so einer von diesen, das ist so ein Rolling Stone-Typ, weißt du? So ein
klar.
Und das war ganz toll. Wir haben länger miteinander telefoniert und haben einfach über Kunst geredet und über sein Leben und so. Und er hat auf jeden Fall Bock, mal über seine Bilder zu sprechen. Kann ihn auf Facebook finden, Tino Brendel, da postet er seine Bilder. Ganz, ganz wenige Leute wissen das überhaupt und sehen die, aber die sind wirklich sehenswert. Das muss man sich unbedingt mal angeschaut haben.
Ja.
Und wenn wir das Gespräch mit ihm machen, dann muss ich wahrscheinlich zu ihm fahren. Der wohnt in Norddeutschland in der Nähe von Bremen. Er kann mit Zoom und so nicht so gut umgehen und all den Sachen. Da muss ich mich wahrscheinlich mal, muss ich zu ihm fahren und wir melden uns dann bei dir per Zoom. Und dann machen wir ein Gespräch. Das müssen wir irgendwie hinkriegen, wenn ich mal meine Eltern besuche oder so.
Das wäre ja auch mal eine ganz neue Variante.
Genau.
Cool. Ja. Naja, sehr
also da freue ich mich. Das müssen wir in der nächsten Staffel irgendwann hinbekommen, mit Tino, dem Vater von Sarah, zu reden. Das ist super.
Ja, das klingt gut. Klingt
und seine sehr, Frau ist sehr, auch sehr, Malerin, sehr aber von der habe ich noch nichts gesehen. Das wäre natürlich auch witzig.
Ja.
Es ist eine künstlerische Familie.
Und, ja, und wir wollen eigentlich auch ganz gerne, ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, was zur Documenta machen.
Oh ja.
Da hinfahren und uns das mal anschauen. und dazu eine Folge machen, sozusagen.
Muss eigentlich. Das findet bei uns in der Nähe statt. Immer nur alle paar Jahre. Ist einer der wichtigsten Kunstevents weltweit, eigentlich. Ne?
Ja.
Wäre komisch, wenn wir das nicht machen würden.
Ja, ist zumindest zurzeit auch echt in der Presse.
Ja, also. Sehr. Das ist richtig abgeräumt, genau. Ja, genau. Es war ja im Vorfeld standen ja, also für alle, die das nicht wissen, diese Dokumenta, die 15., wird von einem indonesischen Künstlerkollektiv kuratiert. Die heißen Ruan Grupa und das sind sozial-politisch engagierte Leute aus Indonesien. Und das ist schon echt ein radikaler Schritt, den die Dokumentarleitung gegangen ist. Sowas hat es noch nie gegeben.
Inwiefern?
Man wollte mal ganz bewusst eben dieses eurozentrisch-westlich-zentrische nicht mehr haben, sondern bewusst eine Perspektive von anderen Teilen der Welt zulassen, was man so den globalen Süden nennt. Obwohl manche Leute behaupten, das ist auch irgendwie noch so ein kolonialistischer Blick auf die Welt. Aber jedenfalls Leute, die wir normalerweise so nicht wahrnehmen. Und Ruan Grupa hat sich dran gemacht, die zu kuratieren, die Dokumenta. Und hat ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die im Westen und im Norden des Globus nicht sonderlich bekannt sind.
Ja.
Und das hat erstmal für viel Aufsehen gesorgt. Und dann mehrten sich Befürchtungen, ob es da nicht doch auch antisemitische Äußerungen geben wird auf der Dokumenta, weil viele auch aus muslimischen Ländern stammen. Und viele Leute, auch die in der Planung involviert sind, mit der BDS-Bewegung, also dieser Boykott-Bewegung gegen Israel, liiert sind oder sich da engagieren oder Aufrufe unterzeichnet haben und so weiter und so fort. Und das Nachdenken über den Antisemitismus auf der Dokumenta war schon ziemlich laut und ziemlich deutlich und es gab im Vorhinein Treffen, so wie ich gehört habe, auch mit deutschen Vertretern, dass das irgendwie, man hat daran gearbeitet, dass es irgendwie verhindert wird. Und es hat dann aber nicht funktioniert. Dann wurde halt auf dem Friedrichsplatz in Kassel dieses riesige Bild enthüllt, wo antisemitische Motive drauf zu sehen sind. Wo der Jude, ein orthodoxer Jude taucht da auf mit Kippa und Hut und Schläfenlocken und Haifischzähnen und einer SS-Rune auf dem Hut zum Beispiel.
Krass.
Oder ein Soldat mit Mossad auf dem Helm, Schweinsrüssel und dem Davidstern auf dem Halstuch. Ja. Und das ist eigentlich ein Protestbild gegen Kapitalismus und gegen Imperialismus und so weiter und so fort. Aber der böse Jude ist halt irgendwie mit dabei zu sehen. Und es gibt auch andere Anlässe für Kritiker zu sagen, das ist doch genau die Scheiße, von der wir gesagt haben, dass sie nicht passieren darf. Also das ist ein großes Thema. Darüber könnten wir dann mal so nach dem Sommer vielleicht sprechen. Wir beobachten das weiter. Und vielleicht fahren wir auch mal hin und gucken uns das alles an. Schade, dass so eine großartige Kunstausstellung jetzt unter diesem Schlaglicht besonders gesehen wird. Ja. Und für mich auch besonders schade, ich finde die Idee, ein indonesisches Künstlerkollektiv das kuratieren zu lassen, ich fand die grandios. Darüber habe ich mich total gefreut. Diesen Mut fand ich total gut. Und dass es jetzt so in die Hose geht gerade oder in die Hose zu gehen scheint, das finde ich echt super bedauerlich. Das muss man sich mal anschauen. Vielleicht und mal sich ein eigenes Bild machen und mal drüber sprechen.
Ja, gut, aber das ist natürlich auch, da bin ich dann mal gespannt. Ich meine, die Künstler wissen das ja. Also ich meine, die haben dann ja nicht, also die haben dann ja ihre Bilder durchaus aus Provokationsgründen ausgesucht.
Also das echt, stellt sich die Frage.
Ja. Also anders kann man sich das doch nicht erklären, oder? Ich meine, weil die wissen ja, das findet in Deutschland statt und die kennen ja die deutsche Beziehung zu dem ganzen Thema und so weiter. Und wenn man dann solche Sachen quasi ausstellt, dann ist das ein Statement. Und dann darf man sich aber auch nicht wundern, dass das gesagt wird, das finden wir nicht gut.
Also es stellt sich wirklich die Frage, wussten Sie das? Haben die sich damit beschäftigt, was hier vor Ort, ich meine, kennen Sie die deutsche Geschichte, werden Sie kennen, was die Shoah angeht und so?
Ja.
War das Provokation? Die Erklärung hinter dieser einen Künstlergruppe, die dafür verantwortlich ist, war so ziemlich halbgar, so nach dem Motto, ach Mensch, das wussten wir gar nicht, dass ihr hier solche Bilder also so empfinden würdet. Das tut uns aber leid.
Wirklich?
Ja. Das tut uns aber leid, dass ihr mit diesem Bild jetzt so eine Probleme habt. Also ganz blöd, ganz merkwürdig, doof und scheiße. Ja. Unentschuldbar eigentlich. ja, mal gucken, wie das weitergeht. Das, das ist alles eine äußerst peinliche Sache. Das ist auch für die Documenta selbst, das ist ein Image-Schaden hoch 1000. Also das ist echt krass.
Ja, gut, dann, aber da schließt sich natürlich die Frage an. Also weil natürlich könnte es gut sein, dass sich Künstler aus einem anderen kulturellen Zusammenhang sich nicht fragen, okay, in Deutschland und so weiter. Also das, was wir hier so selbstverständlich sehen, natürlich, wir kommen nun mal aus dem Land. Es könnte tatsächlich sein, dass das den Leuten nicht so bewusst ist. Und dann ist aber natürlich die große Frage, wenn dann die Documenta darüber Schaden nimmt, die ja eigentlich einen mutigen Schritt gegangen sind, dann werden die so einen mutigen Schritt nicht wieder gehen. Und dann ist dann doch die Frage, ob nicht irgendwer doch über den ganzen Scheiß drüber gucken müsste, um zu sagen, geht oder geht nicht oder wie auch immer. Also ne, dann bist du plötzlich an dem Punkt, wo du dann die ganze Frage nach künstlerischer Freiheit dann wieder irgendwie alles durch so einen Flaschenhals muss, damit sowas nicht passiert.
Aber sozusagen. Das sind die Kuratoren. Normalerweise sind die Kuratoren die Leute, die das zumindest ein bisschen im Blick behalten müssen. Ich meine, gut, es sind wirklich wahnsinnig viele Kunstwerke. Das ist ja, die Dokumente sind ja so riesig, das schaffst du gar nicht an einem Tag, ne, alles zu sehen. Aber trotzdem, und vor allen Dingen, wenn die vorher sensibilisiert worden sind und in Gesprächen gesagt, hey, pass mal auf, das ist wirklich ein heißes Thema, das können wir absolut nicht durchgehen lassen. Also, dann müssen die das, also, dann müssen die dafür sorgen, dass das nicht passiert.
Ja, ganz genau. Müssen die eigentlich dafür sorgen. Und dann, ja, und dann bleibt nur noch eigentlich, entweder hat jemand gepennt oder es ist Provokation. Ganz, ganz bewusste Provokation. Und dann kann es natürlich sein, dass da Leute ihre politische Agenda mit fördern wollen, sozusagen. Ja. Und dann ist dann wieder die, und dann könnte man sagen, okay, das jetzt drücken hier eben, keine Ahnung, palästinensisch orientierte Organisationen ihren Missmut über jüdische Siedlungspolitik und so weiter aus. Ist ja an sich auch legitim, sozusagen. Genau, und dann bist du wieder im Gespräch und vielleicht erreichen sie, naja, ob sie dann damit das, also zumindest kriegen, haben sie damit für dieses Thema ein Forum gegeben, ein Forum bekommen und das ist jetzt in aller Munde. Ja. Ob es dann dient, ist die andere Frage, weil es hier halt hauptsächlich dann im antisemitischen Kontext wahrgenommen wird und nicht als Kritik an Israel, sozusagen. Und dann ist gut, und das ist halt immer die Frage, wer macht welche Kunst und was will er da damit erreichen und Provokationen wollen ja provozieren. Es ist immer schwierig. Und es gibt halt immer Tabuthemen und es gibt immer heiße Eisen. Aber natürlich provozierst du nur, wenn du auch an Tabuthemen rührst.
Ja, genau. Also, es gibt solche Tabuthemen und solche Tabuthemen. Ne? Ja, also der ziemlich involviert in die ganzen Diskussionen war der Meron Mendel. Das ist der Leiter des Bildungsinstitut ist Anne Frank. Heißt das so? Nein, das ist nicht der richtige Titel. Bildungsstätte Anne Frank, genau. Da ist er der Direktor. Er ist selber israelisch-deutscher oder keine Ahnung. Jedenfalls Israeli, sagen wir mal so. Und der war im Vorhinein involviert in die Gespräche mit der Documenta. Bitte achte darauf, dass es keinen Antisemitismus geben würde und so. Und der hat sich stark gemacht vorher, bevor dieses große Bild enthüllt worden ist und gesagt, jetzt vorverurteilt das nicht alles so schnell. Und er hat sich ziemlich im Stich gelassen gefühlt dann, als dieses Bild enthüllt worden ist. Und der hat gesagt, das fand ich bemerkenswert, wenn er könnte jeden Palästinenser, der im Gazastreifen lebt, verstehen, wenn der Israel hassen würde. Das sei das eine. Das andere sind aber antisemitische Bilder und typisch antisemitische Bilder, die man halt schon von so und so viel aus so und so vielen Jahrhunderten kennt. Ja. Und die keine politische Kritik sind, sondern die einfach nur reinen Hass äußern. Da müsste man halt unterscheiden. Und auch bei diesem Bild hat er gesagt, das ist eben eindeutig antisemitisch. Das ist nicht, ist keine vehemente Kritik an der Politik Israels, sondern das ist Antisemitismus.
Ja, ja, genau.
Also, ja, selbst wenn man schon diese bewundernswerte Unterscheidungsgabe hat, so, ne? Zu sagen, ich achte dich als meinetwegen sogar meinen politischen Feind, aber wir diskutieren hier gerade über dasselbe. Selbst wenn man so eingestellt ist, muss man eben einigen Sachen sagen, das ist absolut, das geht nicht. Das darf auch Kunst nicht. Ja, ja, war echt ein spannendes Thema, aber für einen Kommerz-Erben-Talk, ne? Was darf Kunst?
Ja.
Was darf sie nicht?
Wäre mal interessant. Ja, ich meine, da sind wir jetzt schon quasi mittendrin, aber können das natürlich jetzt wirklich nicht vertiefen. Aber ja. Sehr, 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 sehr spannend. Müssen wir unbedingt mal machen. Finde ich gut, ob jetzt im Zusammenhang mit der Documenta oder einfach auch nur so. Ja, ist echt. Und wieder hast du halt die unterschiedlichsten, wirst du die unterschiedlichsten Befindlichkeiten haben, von dem, was unterschiedlichste Gruppen und Menschen fordern, was Kunst dürfen, täte oder eben nicht. Und am Ende darf sie wieder fast nichts, wenn du die alle ernst nimmst. Aber gut, klar. Also in Deutschland ist das Thema Antisemitismus ist nicht ein Thema wie, keine Ahnung, Religionsfreiheit oder ist man für ein Recht auf Abtreibung oder gegen ein Recht auf Abtreibung, meine ich so. Also es ist einfach nochmal ein heikleres Thema in Deutschland als wahrscheinlich fast jedes andere Thema. Von daher.
Ja. Bevor meine Corona-Lichter ganz ausgehen, wie wird dein Sommer wohl so aussehen?
Ja, ich fahre in den Urlaub mit zwei befreundeten Paaren. Wir fahren segeln.
Wow.
Auf so einem Katamaran in Kroatien. Wir haben zum Glück relativ früh gebucht, weil das könnte man heute wahrscheinlich nicht mehr bezahlen.
Wow.
Die Preise gehen ja alle tierisch durch die Decke. Von daher können wir uns das jetzt nochmal, gönnen wir uns das nochmal. Ich bin sehr gespannt drauf, weil ich sag mal so, ich mache das meiner Frau zuliebe. Ja. Ich weiß, die hat Spaß an sowas. Ich bin mal gespannt, ob ich daran Spaß haben werde. Das hängt vielleicht davon ab, wie viel Alkohol getrunken wird.
Du kannst es dir auch bestimmt gemütlich machen, oder? Du setzt dich da irgendwo in die Ecke, schaust über das Wasser und trinkst ein Weinchen. Ich meine,
Nee, gemütlich machen werde ich mir es auf jeden Fall. Nur es ist nicht so, ich bin ja jemand, der sehr schlecht schläft. Und dann auf dem Boot, es wackelt, es wird schnell hell so weiter. Ja. Also da bin ich ja sehr anfällig. Von daher könnte es sein, dass ich dann irgendwann etwas entnervt bin. Ja. Aber wie gesagt, solange ein bisschen Party dabei ist, das wird bestimmt schon toll. Also ich bin sehr gespannt selber drauf, wie ich danach was ich dabei für eine Erfahrung mache. Es ist auf jeden Fall nicht die Art von Urlaub, die ich so wählen würde.
Ja.
Dass ich mache das. Und die Leute sind natürlich super, mit denen wir fahren. Aber im Großen und Ganzen tue ich meiner Frau damit einen Gefallen.
Das ist schön. Es klingt trotzdem, ich finde, klingt sehr attraktiv, muss ich sagen.
Ja. Ich freue mich drauf. Also ich freue mich auch schon drauf. Weißt ja, ich bin ja immer erstmal skeptisch.
Ja, klar.
und ich lege die Messlatte immer möglichst niedrig an, dann kann ich dann werde ich nicht
enttäuscht.
Genau. Enttäuscht.
Ja. Ja, schön.
Ja, und du?
Wir werden nicht wegfahren, wir werden hier bleiben. Ja. Ich werde viel wandern, habe ich mir vorgenommen. Mhm. Meine Frau und ich haben beide Projekte, an denen wir auch ein bisschen lose arbeiten wollen. Ich möchte ja aufpassen, ich will ja ein bisschen meine Kräfte wieder aufrichten, aber ich möchte die Zeit nutzen, um an meinem Roman endlich mal wieder weiterzuarbeiten. Sonst verfolgt er mich noch, bis ich tot bin. Und diese Geschichte möchte ich gerne weitererzählen. Aber da werde ich ein bisschen Zeit für investieren, aber ich werde das immer so machen, wie ich Bock habe. Vor allen Dingen möchte ich gerne zu Fuß unterwegs sein und hier unsere tolle Landschaft eine anschauen. Und dann werde ich, denke ich, weiter das Ad-Hoc-Magazin vorbereiten. Das Kunstmagazin. Habe ich davon bei Covens Erben schon mal erzählt, eigentlich?
Ich glaube noch nicht.
Also.
Meine ich. Oder?
Das kann sein. Also, so genau. Zusammen mit Freundinnen und Freunden, die ihr auch aus dem Covens Erben-Kontext mittlerweile kennt, bereite ich ein Kunst-Web-Mag vor. Das heißt Ad-Hoc. Und das wird, sorry, manchmal macht mein Hals plötzlich zu. Das wird ab Anfang nächsten Jahres wird das erscheinen. Wir wissen noch nicht genau, wie oft und wie umfangreich das sein wird. Das befindet sich alles gerade in der Planung. Aber es sind ganz tolle Leute. Da ist die Sarita mit dabei, da ist die Lilly mit dabei, der Jörg ist mit dabei. Habt ihr alle schon mal? Der Micha ist dabei, der Marco ist dabei. Kennt ihr alle von Covens Erben Talks?
Also es ist quasi ein incestuöses, eine incestuöse
Kommune. Ja, man könnte sagen, genau, wir bauen sozusagen die Community noch ein bisschen weiter aus. Und dieses Webmagazin soll unter anderem dazu dienen, dass, genau wie Covens Erben auch, Künstlerinnen und Künstler sichtbar werden, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Aber die vielleicht nicht so oft die Gelegenheit haben. Genau, und wir hatten... auch von meinem Bett aus, von meinem Corona-Bett aus, habe ich vorgestern eine Zoom-Konferenz geleitet. Die habe ich auch erst abgesagt, weil ich so krank war. Aber da habe ich gedacht, scheiß drauf, es hat so lange gedauert, diesen Termin zu finden. Und ich habe dann original im Bett gelegen. Ja. Und per Zoom haben wir dann, das ist ja das Geile an Zoom, ne?
Ja.
Du bist hochinfektiös, du fühlst dich wie scheiße, du siehst auch wie scheiße aus, aber du kannst trotzdem so eine Geschichte machen. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen, das war sehr, sehr schön. Das ist eine total interessante Mischung an Leuten. Und klar, das schließt sich ganz gut an Covens Erben an und ich bin ganz gespannt, wie das so hin und her spielt. So, denk ich mal.
Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, da könnte,
sehr, sehr gespannt drauf.
Da könnten ganz interessante Wechselwirkungen dabei entstehen, denke ich.
Hm? Gut, ich denke, ich weiß gar nicht. Also mich würde jetzt ja mal interessieren, wo wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, ob das den ZuhörerInnen gefallen hat oder nicht. Wir haben jetzt ja mehr geplaudert.
Also mir hat es gefallen. Ich fand das.
Ja, ich fand das auch schön.
Ich glaube, wenn die sich erstmal entschieden haben, hier einzuschalten, dann wird es ihnen ganz gut gefallen haben. Die Frage ist, wie wird diese Folge heißen? Und wird der Titel überhaupt irgendjemanden dazu motivieren, hier zuzuhören? Das ist die viel wichtigere Frage, glaube ich.
Das ist die große Frage. Also das wirst du irgendwie schön zusammenbauen müssen, dass das irgendwen interessiert.
Ja. Ich fand das aber gar nicht so uninteressant. Ich fand vieles davon sehr interessant so.
Ja.
Ja, doch, also...
Ja, aber es war halt natürlich so ein bisschen meanderig, was ja auch nicht schlimm ist. Aber deswegen würde es mich tatsächlich interessieren, schreibt doch mal in die Kommentare ob das irgendwie ob man sowas auch mal so machen kann, ohne ganz konkretes Thema, sondern ein bisschen allgemeiner und so wie wir das jetzt heute gemacht haben. Das würde mich doch wirklich interessieren, wie das so... sich anfühlt.
Das würde mich auch interessieren, weil dieses Format gibt es ja von anderen Leuten, die damit ja auch viel recht erfolgreich sind. Ich glaube, wir könnten das auch, Jay. Ich meine, wir können auch lustig uns unterhalten. Das können wir auch.
Ja. Ich meine, lustig unterhalten wir uns ja immer.
Also, ja.
Das stimmt. Lustig ist ja immer.
Ja, lustig ist immer.
Genau. Ja, gut.
Okay, Mann. Ich glaube, ich muss ins Bett.
Ja, ich glaube auch. Hossa Talk gibt es noch, zwei Folgen, wenn diese Covens Erben-Folge erscheint. Also, wenn ihr Sehnsucht habt, hört da noch mal rein. Immerhin geht es in der allerletzten Hossa Talk-Folge, die wir noch nicht aufgenommen haben, um die Staffelübergabe sozusagen von Gofi und Marco. Da gucken wir auf 8 Jahre Hossa Talk zurück, feiern miteinander und gucken in die Zukunft. Und wer ist das eigentlich? Wer ist das, der da geht und wer ist das, der da kommt?
Ja,
sozusagen,
genau.
Um das nochmal so an dieser Stelle ein bisschen zu bewerben.
Genau.
Und als nächstes, um es jetzt die Werbung komplett zu machen, kommt aber immerhin noch ein Live-Talk von dem von Gofis Abschiedstour. Kommt als nächstes und dann als übernächstes das, was ich gerade gesagt habe.
Genau.
So.
Okay.
Und jetzt ist Schluss.
Jetzt ist Schluss. Wir wünschen euch einen tollen Sommer.
Jawohl.
Genießt die Zeit, macht Kunst oder betrachtet sie. Schaut mal bei der Documenta vorbei und schreibt uns, wie ihr es gefunden habt.
Ja. Und zur Not träumt einfach ein bisschen.
Genau, träumen geht doch immer.
Träumen geht immer. Ja, Gofi, jetzt, also du bist jetzt ja der prädestinierte Antwortgeber.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Todkrank, dich hier vor den Bildschirmen gequält hast.
Das ist richtig.
Was sagst du denn dem Tod heute?
Nicht heute, Baby.
So ist es.
Genau.
Fuck you, Death.
Fuck you. Okay.
Wäre ein schöner Titel für eine Punkband.
Stimmt.
Fuck you, Death!
Ja. Jetzt kommt das wieder. Okay.
Alright. Bye-bye.
Bye-bye.
Freundinnen.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.